Ja? Weil sie selber studiert sind, dann sind sie befreit von jeglichen patriarchalen Strukturen. Was nicht so ist, beweist sehr vieles. Und sie haben auch sehr viele so Organisationen, auch ihre Veröffentlichungsorgane und so weiter. Ja, linke feministische Frauenbewegung. Diese Bewegung, wie gesagt, ist erst so konkret sichtbar geworden, als sie eine Firma gegründet haben. Eine Firma, um so als eigentlich ein Verlag zu sein, ein Frauenverlag zu sein. Sie haben versucht, so Übersetzungen machen oder überhaupt Bücher herauszugeben. Und dadurch konnten sie auch ihr eigenes Sprachrohr in der Gesellschaft bilden, was sie auch sehr unterstützt hat. Und das andere, zu dieser Zeit, also als dieser Verlag gegründet worden war, haben auch Frauen in verschiedenen Gruppen sich organisiert. Das waren so Bilinchuk-Seltner-Gruppler, hat man sie genannt, so diese Diskussionsgruppen, dass sie gemeinsam gelesen haben, gemeinsam diskutiert haben. Und das war so Anfang dieser Bewegung. Und dann plötzlich kam so ein Schwung, als ein Richter in der Türkei in einem Gerichtsbeschluss wortwörtlich gesagt hatte, das war ein Scheidungsprozess, dass Stock auf dem Rücken und Kind auf dem vom Bauch der Frau soll nicht fehlen, als Begründung, um die Scheidungs... Sie hat sich scheiden lassen wollen, weil er, der Ehemann, sie geschlagen hat. Und der Richter meinte, also das ist sprichwörtlich bewiesen, dass es anders sein muss. Auf jeden Fall, die Frauen haben sich in Kürze organisiert und wurden in verschiedenen wichtigen Zentralpunkten in der Türkei, wie in Adana, Ankara, Istanbul, Izmir, große Demonstrationen gemacht. Das nennt man auch Staatsfeminismus, nicht? Also was in diesem Titel gegenwärtige Frauenbewegung in der Türkei zwischen Staatsfeminismus und Autonomie. Und das ist wichtig. Also das ist auch so eine Art Auseinandersetzung auch momentan in der Türkei innerhalb der autonomen Frauenbewegung und dieser Kemalistinnen. Für diese Kemalistinnen ist der Atatürk immer noch ein Idol. Unumstrittbar. Ja? Ja, also ich muss sagen, dass es eine sehr breit gefächerte Sache ist. Also mit dieser von mir in vier Kategorien gezeigte Aktivitäten von Frauen eine sehr breit gefächerte Bewegung ist. Sie wissen ja jetzt, in welchem Zusammenhang ich diese Bewegung verwende. Und weil so voneinander völlig unterschiedliche Gruppen gibt, werden in der türkischen Gesellschaft, in der Gesellschaft in der Türkei, türkischen Gesellschaft ist ja falsch, in der Gesellschaft in der Türkei, jede Bevölkerungsschicht in jeder Region irgendeine Art und Weise angesprochen. Das heißt, Frauen werden in irgendeiner Art und Weise angesprochen. Weil alle diese einzelnen, diese Gruppen können nicht flächendeckend die Interesse erwecken und eine Kommunikation für sich zu ermöglichen. Weil diese unterschiedlichen Schwerpunkte gibt, es gibt überhaupt keine Bevölkerungsgruppe von Frauen, die nicht angesprochen werden. Irgendeiner Weise. Sei es von den kemalistischen, sei es von den religiösen, linken Feministinnen oder Konservativen. Dass ist einerseits sehr positiv, weil ständig eine Diskussion läuft dadurch. In irgendeiner Art und Weise läuft eine Diskussion über Frauen. Mit Frauen, unter Frauen. Das ist das eine. Weil ständig über Frauen, mit Frauen, unter Frauen eine sehr frauenzentrierte, weil alle diese Bewegungen frauenzentriert sind, frauenzentrierte Diskussionen ablaufen, die politischen Parteien haben die Frauen als einen ganz wichtigen Punkt in ihr Parteiprogramm eingegliedert jetzt. Was zum Beispiel völlig unmöglich war, also sozialdemokratische Partei in der Türkei, völlig männerzentriert, unsensibel gegenüber Frauen Diskussionen. Sie haben sich für die Quotenregelung zum Beispiel eingesetzt. Und das wurde abgelehnt und Sympathisanten gefunden, diskutiert. Aber stellen Sie sich vor, alle Medien machen mit, alle Medien berichten davon. Und das führt für meine Beobachtungen zu einem Sensibilisierungsprozess auch. Jeder weiß, aha, als Frau über mich diskutiert man. Die Parteien, wenn sie Wahlpropaganda machen, wollen mich irgendwie integrieren.
Güzelliğin on para etmez. Şu bendeki aşk olmazsa eğlenecek yer bulamam gönlümdeki köşk olmazsa. Eğlenecek yer bulamam gönlümdeki köşk olmazsa. Tabirin sığmaz kalime. Derdin dermandır yarime. İsmin yayılmaz aleme aşıklardan aşk olmasın. İsmin yayılmaz aleme aşıklardan aşk olmasın. Kim okurdu, kim yazardı bu düğümü, kim çözerdi, koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka başka olmasa.
Ihr hört Radio Lora auf 104,5 MHz mit der Sendung Frauen Fluchtkanal. Vor dem Musikstück habt ihr einen Ausschnitt aus einem Vortrag von Miral Akend gehört zum Thema gegenwärtige Frauenbewegung in der Türkei zwischen Staatsfeminismus und Autonomie. In diesem Teilstück, das sie gehört hat, hat sie die vier verschiedene Gruppen als Teile der Frauenbewegung dargestellt. Gruppen, die nicht alle als feministisch bezeichnet werden können. Jedoch alle diese vier Gruppen tragen dazu bei, dass die Diskussion über und unter Frauen in der Türkei intensiv geführt wird. Im weiteren Verlauf der Diskussion hat Miral Akend erläutert, und noch einmal über den Begriff der Frauenbewegung gesprochen. Sie nennt die Frauenbewegung nicht türkische Frauenbewegung, das ist falsch, sondern Frauenbewegung in der Türkei, weil in dieser Frauenbewegung Frauen aus verschiedenen ethnischen Gruppierungen teilnehmen und aktiv sind, wie zum Beispiel Griechinnen, Armenierinnen, Jüdinnen. Stella Ovadia ist eine bekannte Feministin, sie ist Jüdin, Kurdinnen und andere ethnische Gruppierungen.
Ich möchte eine kurze Ergänzung machen. Weitere Frauenaktivitäten in der Türkei in den 80er Jahren. Der erste feministische Kongress fand am 11.12. Februar 1989 in Ankara statt. Das Thema war die sexuelle Belästigung. Es wurden verschiedene Kampagnen initiiert. Istanbulerinnen haben sich ihnen angeschlossen. Im Jahr 1989 fanden verschiedene Aktivitäten gegen die sexuelle Belästigung statt. Nachtdemos in Izmir. Vom 14. bis 28. Oktober 1989 in Ankara. November 1989 Nagelverkauf an den Schiffen in Istanbul. Demos zum 8. März fanden regelmäßig statt. Proteste für die Aufhebung der Gesetze 438 bei Vergewaltigung Prostituierte wird 2/3 der Strafe erlassen. Artikel 440, 444 bei Entführung und Vergewaltigung gibt es keine Strafe, wenn der Mann die Frau heiratet. Wenn die Frau Ehebruch begeht und der Mann sie deshalb umbringt zur Rettung seiner Ehe, Ehre erhält er verminderte Strafe.
Nach dem Einschub über die Aktivitäten der Frauen heute, der Feministinnen heute in der Türkei, kommt jetzt noch ein kurzer Diskussionsbeitrag über den Begriff westlicher Feminismus, den wir leider nicht, einen Teil davon nicht senden können, weil die Tonqualität sehr schlecht ist. Eine Teilnehmerin am Vortrag fragte, ob die Kemalistinnen nicht westliche feministische Vorstellungen übernehmen würden, worauf Meral Akkent zurückfragt, was ist westlicher Feminismus, was eine große Diskussion unter den Teilnehmerinnen ausgelöst hat, wobei keine der Frauen eine klare Antwort geben konnte. Es wurde erwähnt, vielleicht christlich orientierte oder von christlichen Wurzeln geprägte Frauen, die eine Form von Feminismus entwerfen. Im Folgenden hören wir die Antwort von Meral Akkent oder ihre Stellungnahme zum Begriff westlicher Feminismus bzw. ihre Aussage, dass es das in ihren Augen nicht gibt.
Kann man es nach dem Vergleich besser fragen?
Nein, ich wollte ganz, also ich will nicht so ungerecht sein, aber ich will nur sagen, dass zwischen westlichen und türkischen Vorstellungen überhaupt kein Unterschied ist, weil ja ich davon ausgehe, dass beide patriarchale Systeme sind. Mhm. Und da in diesen patriarchalen Systemen spielen die gleichen Maßstäbe eine Rolle, ob da jetzt eine Frau samstags zu Hause zu bleiben hat, weil eine deutsche Frau samstags zu Hause bei ihrem Mann sein soll, oder wenn dann ein türkischer Mann sagt, nein, ich möchte nicht, dass du mit dieser und jener Frau dich befreundest. Also es geht hier ständig um die Verfügungsgewalt des Mannes. Und diese Verfügungsgewalt des Mannes kann sich so oder so äußern, aber im Grunde, das ist das Gleiche. Und das muss dann, also wir müssen da irgendwie so einen Konsens haben, sonst läuft überhaupt kein Dialog zwischen mir und der Gruppe. Also das ist meine Grundlage. Und deswegen, aber Sie haben völlig recht, es wird ja immer so argumentiert und gesagt, dass die westliche Lebensstrukturen und Vorstellungen, Wertvorstellungen völlig anders ist als die in den türkischen oder islamischen Ländern. Und deswegen sagt man auch, dass diese junge Generation der Migrantinnen sich zwischen zwei Kulturen und zwischen zwei Stühlen finden und Mann und Frau auch sagt, dass diese arme jugendliche Migrantinnen der jüngeren Generation sich sehr gerne an die westlichen Maßstäbe, Wertvorstellungen orientieren wollen, können aber nicht, weil sie ja völlig andere Wertvorstellungen haben aus den Herkunftsländern, und das bringt dann sie in eine Identitätskrise, was für mich völlig falsche, verkehrte Sichtweise ist. Es gibt keine unterschiedliche westliche Wertvorstellungen. Wenn sie dann die Frauen interviewen, wie sie dann ihren Alltag in der Bundesrepublik Deutschland oder in der Schweiz oder in der Türkei, wie sie ihren Alltag verbringen und womit sie kämpfen zu haben, wird sich nicht so viel unterscheiden, soweit die sozioökonomischen Kontext stimmt. Ja? Also eine städtische aus der Türkei, eine städtische aus der Bundesrepublik Deutschland oder Schweiz.
Nach Meral Akkens Ausführungen hat eine Teilnehmerin die Frage gestellt, ob es nicht möglich sei, so zu erklären, dass in der Türkei eher ein offenes Patriarchat herrsche und hier in Westeuropa ein verdecktes Patriarchat. Hören wir nun die Antwort von Meral Akkent.
Also das Patriarchat kann man auch nicht sagen, dass sie hier in Westeuropa eine verdeckte Patriarchat haben und in der Türkei ein offenes Patriarchat. Es sind unterschiedliche Äußerungen vom patriarchalischen System. Und wenn Sie dann die verschiedene soziale Schichten miteinander vergleichen, eine Bäuerin in Franken oder in Oberbayern in Deutschland hat nicht viel unterschiedliche Probleme als eine Bäuerin an der Ägäischen Küste oder in Mittelanatolien. Es sind die gewisse Grundlagen, die die Männer oder das System so zu machen, wie sie sich äußern. Und gleiche Männer aus den Mittelanatolien werden auch andere patriarchalische Muster sich aneignen, wenn sie Industriearbeiter werden. Und werden sie auch, machen sie auch. Und zum Beispiel, ich habe eine Studie gemacht in 1984 in Deutschland, die in den Familien Filme gemacht, wenn die Kleinkinder, Säuglinge versorgt werden, regelmäßige Aufnahmen, da waren Frauen nicht da. Sie haben gearbeitet oder Männer durften nicht arbeiten, weil sie ganz neu in Deutschland waren. Sie hatten Arbeitsverbot. Sie haben die Kinder versorgt. Das bedeutete aber nicht, es wurde auch vielleicht in Deutschland in den Diskussionen gesehen, aha, diese Männer sind jetzt nicht mehr in diesem patriarchalen Muster. Nein, diese Männer haben jetzt sich mit dieser neuen Situation arrangiert, aber ihre patriarchale Muster vielleicht äußern sie in unterschiedlichen Situationen anders. Ja, das bedeutet nicht, dass er jetzt die Windeln wechselt, dass er jetzt nicht mehr auch dieses patriarchale System abgelegt hat.
Thank you. Verado.
Mira Lackent hat im letzten Teil ihres Vortrages über die Frauengeschichte seit dem Osmanischen Reich berichtet. Frauen entdecken ihre eigene Geschichte in der Türkei. Um dies tun zu können, müssen diese Frauen zuerst die arabische Schrift erlernen, da bis zu Atatürk 1923 in der Türkei die arabische Schrift gebraucht wurde. Mit diesem Wissen haben sie die Archive geöffnet, viele alte Dokumente, vor allem auch Frauenzeitschriften aus der damaligen Zeit mit Frauenforderungen und Diskussionsthemen studiert. Im Folgenden kommt die Zusammenfassung verschiedener Frauenthemen aus dieser Zeit, wie sich diese Themen geändert haben, was Frauen diskutiert haben. Die ersten Forschungen sind aus dem Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich war ein Vielvölkerstaat, auch schon zum Teil kolonialisiert und abhängig von den westlichen Industriemächten. Damals wurde der Begriff Freiheit wichtig, Freiheit als Lösung für die Krise im Osmanischen Reich. Von Frauen wurde dieser Begriff aufgenommen und sehr geschlechterbezogen definiert. Also die Frauen suchten die Freiheit für sich als Frauen. Im Gegenteil dazu haben die Männer Freiheit als Unabhängigkeit von der Monarchie im Osmanischen Reich, das heißt die Monarchie, die durch einen Sultan in sehr absoluter Weise vertreten worden ist. Die damaligen Frauenforderungen waren vor allem Forderungen nach Bildung. Frauen aus der Oberschicht haben mit eigenen finanziellen Mitteln 69 Schulen für Mädchen eröffnet. Sie haben an der Uni der erste Kurs für Hebammen initiiert, das war 1843. Und sie haben vom Erziehungsministerium die Zulassung von Mädchen zur mittleren Reife gefordert, was 1858 dann verwirklicht worden ist. Frauen nehmen also Raum in der Öffentlichkeit ein. Im Folgenden lese ich einige Zitate aus Frauenzeitschriften vor, die ein bisschen zeigen, was damals diskutiert worden ist. 1868 erscheint ein Leserinnenbrief in einer Frauenzeitung, wobei sich eine Frau beschwert, dass auf den Dampfern, die am Bosporus verkehren, die Sitzplätze für Frauen in einem sehr schlechten Zustand seien. Das sei sehr ungerecht, da Frauen ja den gleichen Fahrpreis für die Fahrkarten zahlen würden. In einer anderen Frauenzeitschrift, In einer islamischen Frauenzeitschrift im gleichen Jahr erscheint ein Leserinnenbrief, in dem eine ältere Frau Analphabetin schreiben lässt: Warum haben Männer uns Frauen die Bildung verwehrt? Ich weiß warum. Sie wollten uns wie Tiere ausgrenzen. Dieser kurze Ausschnitt zeigt, wie damals Wichtigkeit auf die Ausbildung, Frauenbildung gelegt worden ist. 1870 wurde die Forderung nach Lehrerinnen, Ausbildungsschule stark und in 1870 eben wurde die erste Lehrerinnenschule eröffnet. In einem anderen Zeitschrift wird die Polygamie diskutiert von Fatma Aliyeh, einer Autorin, kommt folgende Aussage: Die Polygamie ist keine islamische Sitte, sondern eine arabische Sitte. Und diese Sitte kann im Islam reformiert werden. Heute wird dieses Thema eigentlich in sehr ähnlicher Weise von den islamischen Frauen in der Türkei diskutiert. Eine andere Meinung zur Polygamie, eine Frau schreibt: Man sagt uns, dass Polygamie nach religiösen Gesetzen erlaubt ist, aber ist auch ein Gesetz im Koran, dass sich ein Mann nie mit einer einzigen Frau begnügen sollte? Als eine sehr zynische und polemische Aussage. In einem Vorwort einer Frauenzeitschrift steht Folgendes, das ein bisschen zeigen sollte, warum Frauen damals auch diese Zeitschriften herausgegeben haben. Darin kommt folgender Satz vor, der damals von den Männern oft gebraucht wurde. Frauen werden von Männern als langes Haar, kurzer Verstand verspottet. Mit unserer Zeitschrift wollen wir das Gegenteil beweisen. Ohne die Weiblichkeit der Männlichkeit und die Männlichkeit der Weiblichkeit vorzuziehen. Wir gehen über in die nächste geschichtliche Epoche, die sogenannte erste Reformperiode gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Damals haben sich die Frauen mit den Männern im Kampf um Reformen solidarisch erklärt. Sie hofften, von diesen Reformen profitieren zu können. Die Männer vor allem haben eine konstitutionelle Monarchie erstrebt. Aber dann wollten sie von den Frauenforderungen nichts mehr wissen. Die Frauen waren also wieder einmal mehr die Beschissenen der Geschichte. Deshalb steht zum 5. Jahrestag der konstitutionellen Monarchie in einer Zeitschrift folgender Titel: Wir gratulieren den Männern zu ihrem Jahrestag. Also, die Frauen haben wieder einmal mehr verloren. Damals gab es sehr viele Zeitschriften, Frauenzeitschriften, und zum ersten Mal wurde der Begriff Männerherrschaft diskutiert. In einer recht radikalen Art und Weise, was auch dazu führte, dass verschiedene Zeitschriften Veröffentlichungsverbot bekamen. Nichtsdestotrotz sind neue Zeitungen unter neuen Namen wieder erschienen. Die Gleichberechtigung der Geschlechter war ein wichtiges Thema in einer Wochenzeitschrift für Frauen, das war 1895. Damals schon hatten Frauen Kenntnisse von Themen aus westlichen feministischen Kreisen. Als kurze Anekdote: Eine Türkin reiste nach England und Frankreich, kehrt jedoch enttäuscht zurück und ist sehr unzufrieden mit dem, was westliche Frauen in Bezug auf Feminismus machen, und sie findet, dass sie neue Wege suchen müssten. In dieser Zeit kommt euch ein Buch heraus, das heißt Islamische Frauen. Die Autorin ist Fatma Aliyehanem, die das erste Mal die Lage der Frauen analysiert. Fatma Aliyehanem kämpft gegen die Polygamie und zum ersten Mal findet eine öffentliche Auseinandersetzung zwischen ihr und theologischen islamischen Autoritäten statt. Wir gehen über in die zweite Reformzeit. Endlich wird der Sultan abgesetzt, das Osmanische Reich geht seinem Niedergang entgegen. Die Frauenfrage wird zur Schlüsselfrage erhoben, um das Osmanische Reich zu retten. Frauen sind also wichtig. Die Männer wollen vor allem in dieser Bewegung, lehnen sie sich gegen das monarchische System auf. Sie wollen mit verschiedensten alten Traditionen brechen. Die Frau sollte eine gebildete Frau sein, eine verantwortungsvolle Mutter, eine gute Ehefrau. Das sind aber Männerforderungen. Sie sind ebenfalls gegen die vermittelte Ehe. Sie wollen nicht mehr von Frauen der Familie organisierte Ehe, sondern die Frauen selber wählen. und sie ändern einige Gesetze ab, wo Frauen im Unrecht sind. Ebenfalls kämpfen die Männer gegen getrennte öffentliche und private Räume. Das ist, diese Forderungen werden von der sogenannten Modernisierungsgruppe getragen. Im Gegenteil dazu gibt es eine traditionelle Gruppe, die eher den Koran wieder stärker in den Mittelpunkt stellen möchte. Es gibt Streit zwischen diesen beiden Gruppen, aber hier handelt es sich vor allem um die Männerforderungen. Zu dieser Zeit werden auch alte türkische Traditionen wiederentdeckt. Es ist der Beginn des sogenannten türkischen Nationalismus. Und es wird herausgefunden, dass die alten türkischen Normen frauenfreundlicher gewesen seien. Damals hat es monogame Ehen gegeben, demokratische Familien in der sogenannten urtürkischen Gesellschaft. Und diese alten Traditionen werden zur neuen Leitlinie erhoben im Zeitraum Anfang des 20. Jahrhunderts. 1917 wird ein neues Familiengesetz eingeführt. Und zwar die Einehe, Frauenrechte werden proklamiert, Erbrechte verändert. Die Frauen jedoch kommen zu neuen Erkenntnissen in dieser Zeit. Enttäuscht durch ihre Erfahrungen erklären sie, man sollte nie mit Männern zusammenarbeiten. Frauen, macht eure Schulen selber, sonst werdet ihr wieder von der Männerideologie dominiert, die diese Schulen bestimmen. Die Freiheitsperiode hat uns rein nichts gebracht. Wir müssen eine eigene Ideologie als Frauen herausbilden. Nun werden verschiedenste Frauenvereine mit unterschiedlichen Themen gebildet. Als kurzer Anekdote, eine Frau schreibt 1913, obwohl Männer den Anschein erwecken, Verfechter für Freiheit zu sein, sind sie in Wirklichkeit kleine Diktatoren. Diktatoren also, kleine, das heißt auch, wir können sie bewältigen. 1913 wird ein Verein zur Förderung der Berufstätigkeit von Frauen gegründet. Frauenkleidung wird reformiert, die Berufstätigkeit gefördert, Frauen werden im öffentlichen Leben unterstützt und frauenfeindliche Traditionen sollen abgebaut werden. Wiederum sollen die Frauen durch Bildung und Information Unabhängigkeit erreichen. Nun werden auch die Grundschulen auf das Land getragen und 1914 wird die erste Frauenuniversität gegründet, die leider später kläglich zu Ende geht, weil Frauen selbst wieder mit Männern studieren wollen. Sie fühlten sich diskriminiert in der Frauenuniversität. Sie haben in Istanbul die Hörsäle der Männer besetzt und wollen Gleichberechtigung mit den Männern. Also dieser Frauenuniversität wurde circa um 1920 leider ein Ende gesetzt. 1923 wird nun die Türkische Republik proklamiert. Das ist die Geburt des türkischen Nationalstaates. Wieder wird ein neues Frauenbild geprägt. Sie soll gute Staatsbürgerin sein. Sie muss diesen neuen Staat verteidigen. In dieser Zeit wird nun das Kalifat abgeschafft, Trennung von Staat und Kirche durchgeführt, religiöse Bereiche werden verstaatlicht und das türkische Nationalbewusstsein gefördert auf Kosten der islamischen Identifikation. Männerkleider werden diesmal verändert, also Fes tragen und Pluderhosen tragen ist für Männer verboten. Frauen werden vor allem wegen des Kopftuchs kritisiert. Und zwar hat Atatürk eines Tages erklärt, dass alle Frauen, die beim Staat angestellt sind, ihr Kopftuch ablegen müssten, dass sie sonst sofort entlassen würden. In dieser Geschichte wird eben diese sogenannte alte urtürkische Geschichte wieder wichtig. 1924 nun hat Atatürk das Schweizer Zivilgesetzbuch übernommen, wobei im Abschnitt Eherecht erklärt wird, dass der Mann Familienoberhaupt ist. Dagegen kämpfen heute die Feministinnen in der Türkei nach wie vor. Damals wurde jedoch auch das Frauenwahlrecht eingeführt. Jedoch nach wie vor innerhalb der Familie soll die Frau Achtung gegenüber dem Ehemann haben und der Ehemann muss die Zustimmung für die Berufstätigkeit der Frau geben. Dieser Artikel ist heute abgeschafft worden. Gut, die Frau soll gut ausgebildet und fähig sein. Sie soll, wie eine Frau sehr zynisch sagt, in Shorts und Fahnen tragend bei Paraden stehen, in Schuluniform an der Universität und im Abendkleid beim Ball. Das ist das neue Frauenimage der türkischen Republik. Die Frauen treten jetzt den Kampf für Wahlrechte sowohl aktiv wie passive an. 1926 bis 1934 dauert dieser Kampf. 1927 fordern sie Abgeordnete ins Parlament. In der Zeit gehen in der westlichen Welt eingreifende Veränderungen vor sich. Es ist das Aufkommen des Nationalsozialismus in Deutschland, Mussolini in Italien und auch Atatürk wird von der übrigen westlichen Welt als Diktator abgestempelt. Atatürk möchte nun einen Gegenbeweis stellen und da Frauen nach wie vor ein Symbol innerhalb der Gesellschaft darstellen, gibt er ihnen einige Rechte. Deshalb bekommen Frauen bereits 1934 die Wahlrechte. Atatürk selbst unterstützt weibliche Kandidatinnen fürs Parlament. 1935 sind bereits 18 Frauen, das heißt 4,5% der Frauen im Parlament. Heute, traurige Bilanz, sind es nur noch 0,1%. Im Vergleich dazu in England 1935 waren nur 0,1% Frauen im Parlament. Das ist ein kurzer Abriss über die Frauengeschichte seit dem Osmanischen Reich bis in die Periode von Atatürk und des türkischen Nationalstaates. Mit diesem Abstecher über die Geschichte der Türkei, des Osmanischen Reiches etc. hat Meral Akkent ihren Vortrag beendet, von dem ihr heute in dieser Sendung einige Auszüge und Diskussionsbeiträge gehört habt. Ich möchte nochmals auf das Buch verweisen, auf dem Teile des Vortrages basiert haben. Das Buch heißt Aufstand im Haus der Frauen. Herausgeberinnen sind Ayla Neussel, Shirin Tekeli und Meral Akkent, erschienen im Orlando Frauenverlag. Die ganze Sendung basiert eben auf dem Vortrag, den Meral Akkent am 29. April gehalten hat, mit dem Titel Gegenwärtige Frauenbewegung in der Türkei zwischen Staatsfeminismus und Autonomie. Im Studio verabschieden sich Benam und Maya, an der Technik Franziska. Den nächsten Frauenfluchtkanal hört ihr am 23. Juni zur gleichen Zeit.
türlü isteğime yar topraktan aldın benim zar.